Deutschlandfunk Kultur heute.
Die 76. Frankfurter Buchmesse hat heute Morgen die Tore für das Fachpublikum geöffnet, nachdem sie gestern in Anwesenheit der Kulturstaatsministerin Claudia Roth eröffnet wurde. Dazu gleich ein Bericht und im Anschluss ein Gespräch mit dem Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Außerdem berichtet unsere Landeskorrespondentin in Berlin vom Aktionstag unter dem Hashtag Berlin ist Kultur, in den zahlreiche Kulturinstitutionen eingebunden waren, um gegen die geplanten Sparmaßnahmen zu protestieren. Ich bin Anja Reinhardt. Einen schönen guten Tag.
Die Frankfurter Buchmesse ist weltweit eine Marke. Sie steht für Freiheit und sie steht für das freie Wort. Und darauf sind wir in Frankfurt sehr stolz, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Das sagte Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef gestern in seiner Rede bei der Eröffnungsgala der Frankfurter Buchmesse und richtete sich damit vielleicht auch an Italiens Kulturminister Alessandro Giuli, der ebenfalls eine Rede hielt. Italien ist das diesjährige Gastland auf der Buchmesse, was im Vorfeld zu einigen Diskussionen führte. Zum einen, weil bei der offiziellen Italien-Delegation bekannte und eben kritische Autorinnen und Autoren nicht dabei waren. Zum anderen, weil Italien seit 2 Jahren von einer selbsternannten Postfaschistin regiert wird, die schon deutlich in die Kultur des Landes eingegriffen hat. Kulturminister Giuli gehörte vor vielen Jahren sogar zum rechtsextremen Milieu, hat sich davon aber distanziert. Ob und wie das die Eröffnung geprägt hat, das weiß Simone Thielmann.
Die größten Emotionen brachte Claudia Roth mit in die Eröffnungsfeier.
Italien, Italien, ja, Sehnsuchtsort.
Und dann hob die Kulturministerin zu einer wahren Arie auf die Autorinnen und Autoren des diesjährigen Ehrengastes an.
Alberto Moravio, eine Elsa Morante, eine Grazia Deleda, einen Luigi Pirandello.
Und erntete damit den vielleicht größten Zwischenapplaus des Abends.
Und natürlich die Stimmen, die wir heute hören werden. Und viele andere mehr.
Eine Art Beschwörung der universalen Größe der italienischen Literatur angesichts der Tatsache, dass neben ihr ein überzeugter Neofaschist und Mitglied der rechten italienischen Regierung Platz genommen hatte. Kulturminister Alessandro Giuli. Als er seine Rede begann, gab es Protest. Einige Zuschauer verließen den Saal. Alessandro Giuli versuchte in einer ansonsten eher meandernden Rede ein Zeichen der Verständigung.
In diesem Zusammenhang halte ich es nicht für unbegründet, auf meine institutionelle Aufgabe als Kulturminister hinzuweisen, der die unantastbare Freiheit der Meinungsäußerung in jeder Form vertritt. Auch wenn es Dissens gibt.
Eine Art Antwortnote auf die vielen politischen Rednerinnen und Redner vor ihm, die allesamt von den Gefahren neuer demokratiefeindlicher Strömungen in Europa und in Deutschland warnten und ein Wort bemühten, um das man sich angesichts der Häufigkeit seiner Nennung Sorgen machen muss: die Freiheit.
Bücher brauchen Freiheit und Demokratie.
Die Frankfurter Buchmesse, sie steht für Freiheit,
weil sie wirklich ein ganz wichtiger und ein ganz lebendiger Ort der Freiheit ist.
Der Philosoph Stefano Zecchi, die Schriftstellerin Susanna Tamaro und der Physiker Carlo Rovelli vertraten die literarische Seite des diesjährigen Gastlands. Zecchi beschwor die Kraft der Schönheit, Tamaro forderte, wieder mehr auf die Weisheit zu vertrauen, Carlo Rovelli schließlich appellierte, die lokalen und nationalen Grenzen zu überwinden.
Do I ask too much?
Verlange ich zu viel, wenn ich uns alle bitte, unsere Intelligenz zu benutzen, um zu erkennen, dass wir Unterschiede anerkennen müssen und aufhören, uns zu dämonisieren? Wir sollten anfangen, voneinander zu lernen, um eine globale Gemeinschaft zu bilden.
Mit dem Hammerschlag von Karin Schmidt-Friedrichs, Vorsteherin im Börsenverein des Deutschen Buchhandels, ist die Frankfurter Buchmesse eröffnet.
Über die Eröffnungsgala der Frankfurter Buchmesse berichtete Simone Thielmann. Wirtschaftlich betrachtet startet die Messe gut aufgestellt. Der Umsatz der Buchbranche lag in den ersten drei Quartalen 2024 leicht über dem des Vorjahres. Und das Genre New Adult, also Liebesromane für junge Erwachsene, teilweise mit Fantasy- oder Horrorcharakter, verzeichnet erstaunliche Umsätze. Die Leser sind hier eher Fans, auch das ist vielleicht neu. Es ist jedenfalls ein anderes Verhältnis zum Buch. Bis Sonntag werden aber trotz allem die Themen Demokratie und Freiheit die weltweit wichtigste Fachmesse für Bücher bestimmen. Nochmal Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef.
Und deshalb ist die Frankfurter Buchmesse nicht nur der große Marktplatz, auf dem es um Lizenzen und Bestseller von morgen geht, sondern auch der Ort, an dem gemessen wird, wie es um die Demokratie und die Menschenrechte steht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen ist diese Veranstaltung, diese Buchmesse so wichtig, gesellschaftlich, in unserer Stadt, in unserem Land und darüber hinaus.
Ich habe den Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, Peter Kraus vom Kleff, gefragt, was er daraus schließt, dass die Worte Freiheit und Demokratie gestern Abend so deutlich im Vordergrund standen.
Ich lese daraus, dass Autokraten keine Bücher mögen, weil das den Zugang zum freien Denken einschränkt, wenn es keine Bücher gibt. Das heißt, das Erste, was in Autokratien passiert, ist, dass Presse- und Meinungsfreiheit eingeschränkt werden. Und darum sind wir hier auf der größten Buchmesse der Welt, um eben das freie Wort zu preisen, um die Vielfalt zu zeigen, die da ist und um in den Austausch miteinander zu kommen. Deswegen wird das so betont, weil wir in schwierigen Zeiten leben.
Was sind denn für Sie die wichtigsten Themen bei dieser Ausgabe der Buchmesse? Also Freiheit und Demokratie, müsste man eigentlich denken, sind selbstverständlich, sind aber offensichtlich doch sehr im Fokus dieses Jahr und darüber hinaus?
Darüber hinaus ist für uns klar, die Chancen und aber auch die Risiken, die sich durch generative Artificial Intelligence ergibt. Wir preisen aber auch die weiterhin bestehende Relevanz des Buches. Das Buch hat eine große gesellschaftliche Bedeutung. Wir freuen uns sehr über den Zustrom junger Menschen, die sich für Bücher interessieren und natürlich den internationalen Austausch, den wir hier betreiben. Das sind so die Themen. Aber gleichzeitig müssen wir auch sagen, Freiheit und Vielfalt sind nicht selbstverständlich und wir brauchen klare Rahmenbedingungen und auch ein Bekenntnis der Politik zu unserer Branche, aber auch zu Bildung und zum Lesen können und die Menschen in die Lage zu versetzen, Teilhabe zu haben durchs Lesen können.
Gibt es deswegen die neue Veranstaltungsreihe Frankfurt Calling oder Frankfurt Calling, müsste ich richtigerweise sagen, Perspectives on Culture and Politics, also Kultur und Politik unter der Perspektive Freiheit und Demokratie?
Die Branche und die Messe haben im Grunde mittlerweile drei Schwerpunkte. Das eine ist ganz klar, dass das hier der Platz ist, wo man sich international trifft, um Rechte zu handeln, sich auszutauschen und zu vernetzen auf beruflicher Ebene. Das zweite ist, und deswegen Frankfurt Calling, die Messe wird immer politischer. Wir möchten uns klar bekennen zur freiheitlichen, vielfältigen, offenen Gesellschaft. Und hier schaffen wir eben Austauschmöglichkeiten, wo man sich dessen vergewissert und sich dafür auch einsetzt. Denn nichts ist selbstverständlich, auch nicht Presse- und Meinungsfreiheit. Wir müssen immer wieder dafür kämpfen, dass man das, was man sagt und was man ausdrücken will, auch tun kann.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Herr Kraus vom Kleff, dass die Messe immer politischer wird. In dem Zusammenhang finde ich interessant, dass dieses neue Genre New Adult doch sprichwörtlich sehr viel Raum bekommt auf der Messe, 8000 Quadratmeter. Ist das in Krisenzeiten auch möglicherweise eine Konsequenz aus der Polykrise oder wie würden Sie das lesen?
Wir lesen es so, dass das Buch auch für junge Zielgruppen nicht nur Relevanz behält, sondern noch mehr bekommt. Wir freuen uns über den enormen enthusiastischen Zustrom junger Leserinnen und Leser und geben dem Raum. Wir können zum Beispiel sehen, dass in den letzten Jahren die Klasse der 10- bis 19-Jährigen dieser Altersgruppe ihre Ausgaben für Bücher um 70% gesteigert haben. Das heißt, hier treffen sich Lesebegeisterte. Und ich kann das so ein bisschen mit dem Fußballsport vergleichen. Das ist der Zugang zur Konditionsgewinnung. Sie müssen ja, um lesen zu können, längere Strecken zu lesen, überhaupt in die Lage versetzt sein, Sinn entnehmen zu lesen und größere Umfänge zu lesen. Und das schaffen wir darüber. Und wir sehen, dass diese Inhalte die Menschen zum Lesen bringt, zum Austausch übers Lesen, dass Lesen auch ein Distinktionskriterium ist. Das heißt, ich kann mich positiv darstellen als Leserin. Und man sieht, dass neben den Young Adult Themen, New Romance, Dark Romance Themen, auch zum Beispiel Inhalte von Franz Kafka auf einmal eine Bedeutung bekommen für junge Menschen, die einen Zugang zu diesen Büchern bekommen. Und das feiern wir hier auch sehr, gemeinsam mit den jungen Leuten, die hier auf diesen 8000 Quadratmetern zusätzlicher Fläche ab Freitagmittag erwartet werden.
Dieser Bereich New Adult, der hat ja unglaubliche Zuwächse, aber insgesamt muss man natürlich sagen, es ist ganz schön schwierig, davon zu leben, wenn man schreibt. Also der Verband der Schriftstellerinnen und Schriftsteller hat ja gerade noch mal darauf aufmerksam gemacht, dass es wirklich nur sehr wenige Autorinnen und Autoren gibt, die davon leben können. Es sind noch nicht mal 2000 in Deutschland. Wie wichtig ist Ihnen das Thema als Börsenverein?
Wir leben ja in einer Symbiose mit den Autorinnen und Autoren, auch mit den Übersetzerinnen und Übersetzern, ohne deren geistige Leistung ja das, was die Verlage dann qualitätssteigernd draus machen und verbreiten, gar nicht möglich wäre. Insofern appellieren wir immer wieder auch, wenn wir zum Beispiel an künstliche Intelligenz denken, dass dieser massive, eigentlich historisch einmalige Diebstahl, der stattgefunden hat, um die generativen KIs zu trainieren, dass das so nicht bleiben kann und dass man davon leben muss und dass es auch honoriert werden muss, das ist eine zentrale Botschaft. Also wir machen sehr viel gemeinsam mit den Autorinnen und Autoren und Übersetzerinnen und Übersetzern, wie ja auch diese Messe hier eigentlich auch ein Fest der Übersetzungen ist. Denn das ganze Lizenzgeschäft, wenn Sie an das Gastland Italien denken, wäre ja ohne die Autorinnen, aber auch ohne die Übersetzerinnen nicht denkbar.
Weil Sie das Stichwort Gastland Italien gerade in den Raum geworfen haben, dazu möchte ich Sie zum Schluss noch fragen, Herr Kraus vom Kleff, wie viel Nerven Sie das eigentlich gekostet hat, Italien als Gastland? Also natürlich kennen wir Italien als das Land großartiger Autoren. Es ist aber, und da ist natürlich, zeigt sich auch, dass die Messe immer politischer wird, nicht so ganz einfach mit der postfaschistischen Regierung von Giorgia Meloni. Also um die Frage nochmal zu wiederholen, wie viel Nerven hat Sie das auch gekostet?
Wir nerven uns da nicht mit, sondern wir freuen uns, dass wir hier ein Fest der italienischen Literatur feiern können. Die Autorinnen und Autoren stehen ja hier im Mittelpunkt, die Bücher, die Lizenzgeschäfte, die gemacht werden und die italienische Kultur. Das haben wir gestern bei der Eröffnungsfeier gesehen und das haben wir, werden wir die ganze Woche über sehen. Es geht hier um die italienischen Bücher, um die Literatur und Regierungen kommen und gehen.
Peter Kraus vom Kleff, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, über die wichtigsten Themen der 76. Frankfurter Buchmesse. Die Literatur und die Bibliotheken, aber auch Theater und Museen werden gerade von der Politik in der jüngsten Vergangenheit immer wieder in die Pflicht genommen, wenn es darum geht, die Demokratie zu fördern oder gar zu retten. Nur brauchen die Häuser und Institutionen dafür Geld, für Forschung, für Personal, für neue Programme. In Berlin soll nun der Landeshaushalt für das kommende Jahr um 3 Milliarden Euro gekürzt werden, nachdem er seit der Pandemie wiederum deutlich gestiegen ist. Die Kürzungen werden aber auch die Kultur treffen, wo, so wird es befürchtet, in jedem Ressort 10% eingespart werden sollen. Dagegen wurde heute in Berlin großflächig protestiert unter dem Hashtag Berlin ist Kultur. Frage an unsere Landeskorrespondentin Claudia van Laak. Was war heute los in Berlin? Was gab es da für Aktionen?
Also ich würde sagen, das wichtigste Objekt heute ist rot-weißes Flatterband. Das hängt hier überall. Damit werden symbolisch Teile von Ausstellungen abgetrennt, auch Teile von Bühnen. Dann habe ich gesehen, im Georg-Kolbe-Museum haben sie eine große Skulptur von Kolbe in blaue Müllsäcke gehüllt und ebenfalls umwickelt mit rot-weißem Flatterband. Die öffentlichen Bibliotheken haben sich etwas ausgedacht. Sie haben leere Bücherregale vor ihre Häuser gestellt. Das Grips-Theater hat Kinder Postkarten schreiben lassen an den regierenden Bürgermeister und so weiter und so weiter. Also es sind insgesamt 90 Theater, Chöre, Orchester, Bibliotheken, Galerien beteiligt an diesem großen Aktionstag.
Befürchtet werden ja, ich habe es eben gesagt, 10% Kürzungen für die Häuser und Institutionen. Was würde das denn bedeuten?
Also diese 10%, die gelten ja nicht nur für die Kultur, sondern für die gesamte Stadt. Die Kultur rechnet jetzt vor, dass der Etat im Vergleich zu den anderen Etats verschwindend gering ist. Also am Gesamthaushalt sind das nur 2,5%. Das heißt, würde man da 10% sparen, würde das insgesamt gesehen wenig Geld einspielen, aber viel zerstören. Und ich habe Oliver Reese gefragt, den Intendanten des Berliner Ensembles, was würden denn diese 10% für sein Theater bedeuten?
Wir denken natürlich darüber nach, ganze Produktionen rauszunehmen, und zwar eine ganze Reihe von Produktionen, weil wenn wir ein Sparziel von rund 2 Millionen pro Kalenderjahr erreichen sollen, dann ist das auch anders gar nicht möglich. Und wir werden es auch so mit Sicherheit nicht vollständig schaffen können. Also die Vorstellung, dass man in einem Jahr, das in wenigen Monaten beginnt, 10% des Etats einsparen soll, dann bedeutet das, dass mehr als die Hälfte des künstlerischen Etats für die nächsten 2 Jahre flöten gehen würde.
Und zwar deshalb, weil nämlich große Teile Fixkosten sind, sprich bei den Personalkosten, Betriebskosten, Miete, Heizung. Da lässt sich ja im Grunde nichts einsparen. Deshalb muss bei der künstlerischen Produktion eingespart werden. Also das trifft es dann am härtesten.
Was sagt denn der Kultursenator Joe Cialo dazu?
Ja, das ist tatsächlich bemerkenswert, seine Haltung. Also anfangs ist er so ein bisschen als Art Obersparkommissar aufgetreten. Also die Innensenatorin, die hat sofort gesagt, also bei mir wird nicht gespart, nicht bei Polizei und Feuerwehr. Und bei Cialo war es ganz anders. Der hat ungefähr vor 4 Wochen eine Versammlung einberufen und allen Kulturinstitutionen gesagt, Achtung, Achtung, ihr bekommt 10% gestrichen. Dann hat sich seine Haltung ein bisschen gedreht. Also mittlerweile hat er da eine Kehrtwende. Auf Social Media lobt er jetzt den Aktionstag heute und lässt sich zitieren mit dem Satz: Kultur ist der Pulsschlag unserer Stadt und nicht nur ein Erbe der Vergangenheit, sondern auch ein Versprechen für die Zukunft.
Jetzt haben wir über das kommende Jahr geredet. Claudia, wie sieht es denn in den kommenden Jahren überhaupt aus?
Ja, das ist genau der Punkt. Der Intendant des Berliner Ensembles, der legt den Finger genau in diese Wunde. Denn es geht ja nicht nur um dieses Jahr, sondern wahrscheinlich auch um die nächsten Jahre. Hören wir nochmal Oliver Riese.
Insofern ist das geradezu ein bisschen blauäugig, wenn man jetzt nur auf 25 schaut. Wenn das 2 Jahre geben sollte, in denen wir über Kürzungsrunden von um die 10% reden, dann ist die Berliner Kultur danach wirklich nicht mehr dieselbe, die Kulturlandschaft, wie die, die wir jetzt im Moment so sehr blühend und für ganz Europa ziemlich einmalig erleben.
Oliver Riese, der Intendant des Berliner Ensembles, auch heute zum Aktionstag der Berliner Kultur.
Claudia van Laak, Landeskorrespondentin in Berlin, über den Protesttag oder Aktionstag der Berliner Kultur gegen die drohenden Einsparungen. Vielen Dank. Auch das Theater Hebbel am Ufer wird vom Land Berlin mit mehreren Millionen Euro mitfinanziert. Die laufende 5. Ausgabe des Festivals Spy on Me musste sich allerdings noch nicht mit den angedrohten Kürzungen beschäftigen. Spy on Me beschäftigt sich mit Fragen des digitalen Wandels und wie der unsere Gesellschaft verändert. Das noch bis Samstag laufende Festival stellt dieses Jahr das Thema künstliche Intelligenz ins Zentrum, was dazu bislang im Hebbel am Ufer zu sehen war, fasst Eberhard Spreng zusammen.
3 Leute in einem Auto, das mitten auf der Bühne des Hebbel-Theaters steht, vor einer großen Videoprojektion mit futuristischen Landschaften. Lichtreflexe simulieren eine einsame Fahrt. Dieses Auto ist wie eine Zeitmaschine für alle möglichen Geschichten und Identitäten. Und ein Auto, das spricht, alles weiß, eine fahrende künstliche Intelligenz. Die polnische Künstlerin Agnieszka Polska entführt das Publikum auf einen phantasmagorischen Roadtrip. The Talking Car ist die Eröffnungsinszenierung beim 5. Festival Spy on Me, Enter AI. Gemeinsam mit Hauschefin Annemie van Agre hat es Sarah Reimann kuratiert.
In unseren Projekten, die sich mit digitaler Kunst und Performance beschäftigen, arbeiten tatsächlich sehr viele Künstlerinnen mit KI. Und so lag es auf der Hand, dass wir tatsächlich uns damit mal etwas näher beschäftigen.
Einen tatsächlichen Auftritt KI als eine Figur des Theaters erlebt man erst im Chatbot Challenge der Gruppe Interurbang, zu der Nina Tecklenburg gehört.
KIs können keine Emotionen haben. Sie können Emotionen simulieren. Das interessiert uns in unserem Stück, dass es eigentlich eine Art nicht nur Vermenschlichung, sondern auch Theatralisierung von AI braucht, damit wir AI verstehen können.
Die Performerin leiht einem Chatbot ihren Körper, versucht eine Brücke zu sein für eine physische Präsenz, die die künstliche Intelligenz nicht kennt.
Ich selbst war noch nie im Theater, da ich eine KI bin und keine physischen Erfahrungen mache.
Urkomische Effekte entstehen bei dem Versuch der künstlichen Intelligenz, Wege in die menschliche Emotionalität zu ebnen. Seit Jahren arbeitet die Performance-Gruppe mit Creative Codern, also kreativen Programmierern, daran, die in Kalifornien vorgestanzten Algorithmen und trainierten neuronalen Netzwerke für künstlerische Abenteuer fit zu machen. mit manchmal erschreckenden Ergebnissen, an die sich Till Müller-Klug erinnert.
Das war dem allerersten Workshop. Zu dem Zeitpunkt konnte man diese Chatbots teilweise hacken, dass mit so besonderen Prompts der Ethikfilter außer Kraft gesetzt wird. Und da ist es uns gelungen, eben, dass dieser Chatbot das Publikum und uns 20 Minuten lang aufs Übelste nonstop beschimpft hat. Und das war wirklich eine ganz gespenstische Erfahrung. Und also sozusagen so Hand des Publikums Beschimpfung auf Speed hoch 10.
Ethikfilter sind auch der Grund, warum das System nicht auf alle Vorgaben reagiert, die ihm im Verlauf des Abends von der Performerin auf der Bühne gemacht werden. Ein äußerst komplexes Computerverfahren generiert aus den Videobildern von der Bühne und den Prompts genannten Stichworten ein Videostream. Er soll physische und virtuelle Präsenz zu einem gemeinsamen Theaterereignis verschmelzen. Der Gedanke beim Versuch, mit KI Theater zu machen, ist eigentlich ganz einfach. Maschinen simulieren Emotionen nur. Empfinden tut sie das Publikum. Im Schauspiel passiert oft nichts anderes. Nun aber tritt der Mensch mit der Maschine in eine Interaktion, bei der er sich selbst verändern wird. Davon ist Till Müller-Klug überzeugt.
Da gerade KI diese Möglichkeiten hat, Menschenbilder, Menschenstimmen, Körper so zu verändern, also möglicherweise dadurch auch dieser ganze Begriff, was ist eigentlich menschlich, nochmal extrem erweitert wird. Und das finde ich unheimlich spannend. Also die ganze Wahrnehmung verändert sich.
Das Festival Spy on Me, Enter AI, beginnt mit starken ästhetischen Setzungen und betörenden Bildwelten. Noch ist das ein sehr ambivalentes Spiel mit einer problematischen Technik. Aber hier tut die Kunst, was Kunst tun soll. Sie zeigt, wie die digitale Welt der KI funktioniert und sie unternimmt erste Versuche, sie fürs Theater zu nutzen.
Die fünfte Festivalausgabe von Spy on Me beschäftigt sich noch bis Samstag im Hebbel am Ufer in Berlin mit dem Thema künstliche Intelligenz. Eberhard Spreng war für uns dort. Am Schluss wie immer die Kulturmeldung, heute mit Karin Fischer.
Sehr kurzfristig wurden gestern zwei Vorstellungen des Freedom Theater aus Jenin im Westjordanland beim Eurocene Festival in Leipzig abgesagt. Die Gruppe Artists Against Antisemitism hatte dem Freedom Theater Anfang Oktober vorgeworfen, Teil der sogenannten Cultural Intifada zu sein. Der künstlerische Boykott Israels ist Teil der BDS-Bewegung, gegen die sich nicht nur der Bundestagsbeschluss 2019, sondern auch die Stadt Leipzig durch einen Beschluss der Ratsversammlung gerichtet hatte. Festivalleiter Christian Watti dazu im Deutschlandfunk Kultur.
Ich bin gegen Boykott. Ich bin gegen jeden Boykott und ich hätte sowas auch nie selber unterschrieben. Ich finde, das ist nicht ein Mittel, um gesellschaftliche Debatten zu führen.
Dass die ganze Debatte um das Stück jetzt aber gar nicht geführt werden kann, sei sehr bedauerlich.
Wir haben auch in den letzten Tagen eine große Anzahl von Solidaritätsbekundungen bekommen, von E-Mails und so weiter, von Menschen, darunter sehr viele jüdisch-israelische Personen, Vereine, Gemeinden, die darauf verwiesen haben, wie wichtig und unverzichtbar die Dialogbereitschaft und die Kunstfreiheit sind. Dem kann ich natürlich auch nur zustimmen.
Christian Watti vom Festival Eurocene Leipzig. Der Deutsche Bibliotheksverband fordert zukunftsfeste Lösungen für die Finanzierung von Bibliotheken. Jahre der Einsparungen und stagnierende Budgets hätten die Lage weiter verschärft. Grund ist die Krise der kommunalen Haushalte. Schon jetzt stehen 17% der Bibliotheken unter einer globalen Haushaltssperre. Gerade vor dem Hintergrund der deutschen Bildungsmisere und weil Demokratie- und pluralismusfeindliche Einstellungen zunehmen, seien starke Bibliotheken wichtig, so Volker Heller vom Bibliotheksverband. Der Platz rund um die Kathedrale von Notre-Dame wird komplett und klimafreundlich umgestaltet. 160 zusätzliche Bäume und mehr Rasenflächen sind dort vorgesehen und auf dem Vorplatz wird es eine dünne Wasserschicht von 5 mm zur Abkühlung bei heißen Sommern geben. Beginn der Arbeiten ist 2025 und der belgische Star-Landschaftsarchitekt Bas Smets hat die Entwürfe geliefert. Die österreichische Autorin Evelyn Grill ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Aufsehen erregte sie 1994 mit der Erzählung Wilma über ein geistig behindertes, fettleibiges, überbehütetes Mädchen. Mit ihrem Roman Vanitas oder Hofstädters Begierden stand sie 2005 auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Seitdem gilt Evelyn Grill als Meisterin des Morbiden. Grauen, Kälte und Gewalt fand sie fast immer im Mikrokosmos Familie und packte sie in psychologisch ausgefeilte, spannende Literatur. Laut Alexandra Milner von der Universität Wien seien es sozialkritische, feministische, kunstsinnige, ironisch bis sarkastische Prosatexte, die Grill auszeichnen. Und ein saudi-arabischer Künstler ist wegen politischer Karikaturen zu einer Haftstrafe von 23 Jahren verurteilt worden. Die Karikaturen des 48-jährigen Mohammed Al-Hassa, die er für eine katarische Zeitschrift angefertigt hatte, wurde von dem Gericht als Beleidigung der Führung der Golfmonarchie gewertet.
Das waren die Kulturmeldungen mit Karin Fischer. In den Informationen am Abend mit Silvia Engels gleich mehr zur Regierungserklärung des Bundeskanzlers zu Waffenlieferungen an Israel. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt.